Sie hören Was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, dem es in diesen Tagen wieder so geht wie den meisten Reisejournalisten in Deutschland. Der Posteingangskorb quillt über mit Einladungen für die so ins Herz geschlossene Familienfeier ITB. Zum Glück ist der Korb ein digitaler, aber auch hier ist die Anzahl der Mails bisher weit über 100. Und die lieben Kollegen von FOW, Travel One und Touristik aktuell werden sicher locker mit einem noch höheren Wert toppen können. Leider verhält es sich mit den Einladungen zu Pressekonferenzen so wie mit vielen PR-Mails generell. Die Masse beeindruckt. Jeden Tag flutet die touristische PR-Branche mich mit 150 bis 200 Elaboraten, aber die Verwertbarkeit ist deutlich reduziert. Es ist natürlich das Jammern wie jedes Jahr. Eine Messe ist halt eine Messe ist eine Messe. Und jeder der über 10.000 Aussteller buhlt um ein bisschen journalistische Aufmerksamkeit. Aber trotzdem bin ich manchmal fassungslos, wie unkritisch Nullthemen zu Events aufgeblasen werden. Da gibt es einmal die berüchtigten Länder-PKs. Da sitzt man in der Regel einem mehr oder weniger fachlich unbedarften, aber politisch wichtigen Menschen gegenüber, der oft englisch radebrechend die Schönheiten seines touristischen Kleinods belobhudelt. Zahlen sind in der Regel über ein Jahr alt. Es ist halt ein Kreuz mit den Statistikern und Nachfragen, womöglich sogar kritische, werden blumig nicht beantwortet oder weggelächelt. Das Wichtigste sind ja eh die Fotos, die der Hausfotograf macht und die daheim beweisen, dass es tatsächlich eine Arbeitsreise ist, bevor Ministerchen sich der Attraktivität Berlins widmet. Der Artikel-Output dürfte übersichtlich sein, abgesehen von den Medien des Landes und den unermüdlichen Arbeitsbienen der offiziellen ITB-Tagesberichte. Aber es gibt ja ein kleines Buffet, leider nur von Capital Catering und damit in der Regel geschmacksneutral. Aber als Fachjournalist muss man das unter sozialen Gesichtspunkten sehen. Die meisten der anwesenden sogenannten Kollegen hat man noch nie durch ihre Arbeit zur Kenntnis nehmen dürfen und freut sich festzustellen, dass es trotz aller Unkenrufe zur Berufskrise anscheinend mehr Reisejournalisten gibt, als man denkt. Nun kommen wir aber von der Pflicht zur Kür, den Pressekonferenzen einzelner touristischer Produkte. Vom schmucken Hotel über den neuen Flugplan einer exotischen Insel-Airline bis hin zum Radprogramm oder irgendwelchen Landpartien. Aus Höflichkeit gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber ich frage mich schon, wen ich mehr bedauern soll. Die PR-Branche, die von ihren Auftraggebern genötigt wird, irgendwelche Themen zu erfinden, oder die frisch geföhnten Touristiker mit Botschaft, die leicht ernüchtert feststellen, dass ihre Neuigkeit im ITB-Grundrauschen untergeht und sich nur die Hanseln einfinden, die entweder hungrig sind. Interessanterweise ballen sich ja alle Presseeinladungen immer auf morgens oder mittags, oder einfach mal nett guten Tag sagen wollen, weil man sich ja eh kennt. Warum glaubt ihr, dass jedes Ereignis, das schon grenzwertig interessant ist für eine Pressemeldung, auf einmal höhere Wein dadurch bekommt, dass man die wenigen Fakten im Rahmen eines Pressegesprächs referiert? Und da kommt man leider zur Kritik an der PR-Branche. Es ist eben viel einfacher, Einladungen per kostenloser E-Mail im Gießkannenprinzip an die gesamte journalistische Reisewelt zu verschicken, als mit den Auftraggebern interessante Themen für ein Storytelling herauszuarbeiten und gezielt Hintergrundgespräche mit passenden Medienmenschen zu vereinbaren. Ja, das macht viel mehr Arbeit. Aber vielleicht würde es die journalistische Wertschätzung erhöhen, zu wissen, dass man an einem fest vereinbarten Timeslot komprimiert und aus erster Hand die Fakten bekommt, die im besten Fall zu einer nachgelagerten Berichterstattung führen. In den angloamerikanischen Ländern ist diese Art von Speed-Dating bereits gut etabliert, mit gutem Feedback von beiden Seiten. Wäre mal eine Überlegung wert, liebe Öffentlichkeitsarbeiter, auch 2016, glaube ich, findet die ITB wieder statt. Das Reiseradio ist heute ein wirkliches akustisches Füllhorn für diejenigen Zuhörer, die sich für Hoteliers und ihre Geschichten interessieren. Zum einen spreche ich mit Rolf Selige-Steinhoff, dem Chef der Setel Hotelgruppe. Er wurde unlängst auf dem Deutschen Hotelkongress geehrt mit dem Titel Hotelier des Jahres. Bergfans werden mit der Setel-Gruppe vielleicht nicht so viel anfangen können, aber auf Usedom kommt man an seinen Häusern fast nicht vorbei. Rolf Selige-Steinhoff ist ein Hotelier der neuen Generation, vielseitig, auch fachfremd gebildet und vor allem mit einem psychologischen Führungsstil der Motivation. Liebe, nicht nur für den Beruf, ist für ihn der stärkste Motor, Mitarbeiter zu begeistern. Über seine Herausforderung, fast im östlichsten Teil Deutschlands eine Top-Hotellerie zu etablieren, berichtet er gleich im Gespräch mit mir. Wenn es seit Jahrzehnten einen Menschen gibt, der als Symbol für perfekten Service und gute Gastlichkeit steht, dann ist es der deutsche Horst Schulze, der die amerikanische Ritz-Carlton-Kette aufbaute und unter seiner Führung zu einer der besten Hotel-Companies der Welt formte. Sein legendäres Motto, Ladies and Gentlemen, Serving Ladies and Gentlemen, wurde das Bonmot beflügelte Selbstverständnis der Top-Player im internationalen Beherbergungswesen. Ritz-Carlton ist seit 13 Jahren Geschichte für den Perfektionisten, leider für die Gruppe möchte man hinzufügen, aber mit Capella will er noch eine Hand Feenstaub obendrauf legen. Darüber und über die Hingabe für einen der schönsten Berufe der Welt sinniert gleich Horst Schulze, der ebenfalls auf dem Kongress vom Deutschen Fachverlag für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Und last but not least eine Einzelbetrachtung eines Hotels, an dem man vielleicht einfach so vorbeiläuft auf der Strandpromenade in Warnemünde, nicht ahnend, dass es die Neuinszenierung eines der ältesten herrschaftlichen Hotels an der deutschen Küste ist. Es geht um das Strandhotel Hübner. Bereits 1853 empfing der Namensgeber dort seine ersten Badegäste, zu einer Zeit, als Komfort noch etwas Besonderes war. Heute ist das Hübner von der Hardware vielleicht nicht die Top-Adresse an der Ostsee, aber über 160 Jahre Hoteltradition bergen einen Erfahrungsschatz, von dem andere nur träumen können. Eine der höchsten Bettenbelegungen im ganzen Bundesland belegen dies. Ich spreche gleich mit dem Direktor Dietmar Kahl. So, das ist unser Programm für heute. Wahrscheinlich werden wir aktuell nur in einem Teil der Republik gehört, nämlich da, wo noch karnevalsfreie Zonen herrschen. Aber wie immer gilt für was mit Reisen, wir sind für Sie da, wann und wo auch immer Sie uns einschalten. Was zeichnet einen Hotelier des Jahres aus? Dass er gute Gewinne erwirtschaftet? Ein prachtvolles Haus als Bühne nutzen kann? Dass er illustre Gäste beherbergt und auf dem gesellschaftlichen Parkett trittsicher unterwegs ist? Es sind zumindest keine Hinderungsgründe. Wenn die Jury der AHGZ, also der Allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung, sozusagen dem Amtsblatt der Branche, aber auf die Suche geht, haben sie das größere Bild im Auge, so auch beim Preisträger 2015, Rolf Seligesteinhoff, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Seetel Hotelgruppe. Bis auf das Flaggschiff Ahlbecker Hof handelt es sich bei den Seetels um grundsolide 3- bis 4-Sterne-Hotels, fast gänzlich auf der Insel Usedom. Ein kleines Herbergsimperium mit hoher Gästezufriedenheit, alles seit der Wende aufgebaut. Die Eigentümerfamilie aus dem Münsterland hat es dabei geschafft, Mitarbeiter vor Ort zu begeistern und fit zu machen für die neuen Ansprüche, denen sich Usedom, genau wie Rügen, zu DDR-Zeiten nie stellen musste. Heute ist Seetel einer der wichtigsten Ausbildungsbetriebe im tourismusgeprägten Bundesland. Wer die Region kurz vor Polen kennt, weiß, was das bedeutet. Ich sprach mit Rolf Seligesteinhoff über das, was einen guten Hotelier heute auszeichnet.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Lieber Rolf Seligesteinhoff, machen wir Gemeinsamkeiten am Anfang. Ich bin in Öscherjong, ich bin nur aufgewachsen da. Sie sind nach Aachen gekommen an die berühmte RWTH, die Technische Hochschule, haben Elektrotechnik studiert und Betriebswirtschaft. Ist das der richtige Weg, um der beste Hotelier des Jahres zu werden?
Also es waren sicherlich eine ganz andere Voraussetzung. Aachen ist eine wunderschöne Stadt, hat einen tollen Namen, muss man gestehen, gerade bei den Ingenieurswissenschaften. Und es ist ein harter Weg. Also wer Aachen als Ingenieur übersteht, der hat eine harte Schule hinter sich gebracht. Und ich muss gestehen, ich habe auch öfters mal geflucht darüber, wenn man die Prüfung hatte, wie die Ergebnisse waren. Aber sowas bricht dann auch. Und man weiß, man kann fast jedes Problem lösen. Und ich glaube, das ist diese harte Schule, hat mich auch weiter geprägt und ist sicherlich auch ein Garant dafür, für unseren Erfolg, den wir genießen können.
Aber dann in die Tingeltangelbranche, da haben da die anderen Elektrotechniker gesagt, mein Gott, was machst du denn hier für ein Mist?
Ja, ich war bei Siemens in der Forschung für ein paar Monate, Laserforschung, damals in München. Hochinteressant, ein Traum für jeden Ingenieur. Und stellte aber nach kurzer Zeit fest, nachdem ich ein außergewöhnliches Angebot bekommen hatte, dort weiter mitarbeiten zu dürfen, nach Abschluss des BWL-Studiums. Ich brauchte noch ein Jahr, war frischer Diplom-Ingenieur. Und ich stellte aber fest, so die Strukturen, die passten nicht so ganz für mich. Die waren nicht schnell, nicht dynamisch genug, wie man das als Unternehmer, als Familienunternehmer kennt. Und dann kam die Wende. Und die Situation, die sich da ergeben hat, war einfach nur, man war offen für neue Ideen, man hat begeisterungsfähige Mitarbeiter gefunden und hat einfach dann die Ideen ausgetauscht und man stellte fest, die brannten auf einmal alle. Die wollten was bewegen.
Gehen wir doch mal auf Streichholz zurück, bevor sie brennen. Wie kommt ein Westfale dazu, ausgerechnet so weit in den Osten, noch östlicher geht's ja gar nicht, auf die schöne Insel Usedom zu gehen?
Ja, wir waren ja zuerst auf Rügen, weil wir für eine Immobiliengruppe ein Konzept machen sollten. Prima mein Vater, der Jahre zuvor das gemacht hatte. Ich war einfach, ich sag mal, schmuckes Beiwerk. Er hat mich mitgenommen, hat mich involviert. Ich habe einige Studien, die er vorbereitet hat, Visibility-Studien, Machbarkeitsstudien.
Sie mussten die Glühbirnen auswechseln.
Nein. Eher umgekehrt. Ich sollte einfach das nochmal rechnerisch so ein bisschen belegen. So ist man so ein bisschen in die Situation, in die Branche reingerutscht. Ich bin 88 dann in den Aufsichtsrat und Verwaltungsrat hier in unserem Hotel in Spanien reingekommen. Aber das war alles nicht geplant. Und als dann die Chance war, in den neuen Bundesländern für eine Immobiliengruppe ein Konzept, ein Objekt zu präsentieren und zu erwerben, habe ich gesagt, das machst du mal für 2 Jahre mit dem Senior zusammen, wobei er der Vorreiter war. Und ich habe einfach gesagt, ich lasse das mal 2 Jahre laufen und habe ja durch die Ausbildung immer noch alle Möglichkeiten offen. Ich kann jederzeit komplett woanders hingehen, aber ich gestehe, es hat mich mitgerissen und ich bin da wirklich leidenschaftlich in die Branche reingewachsen. Sie sagten so schön, Tingeltangel. Ja, am Anfang fragt man sich auch, was man dort macht, aber man stellt fest, es ist eine Arbeit mit Menschen, für Menschen und das macht unglaublich viel Spaß.
Also kommen wir nach Usedom. Dieses schöne Usedom mit den wunderbaren Bädervillen in der Architektur, die das Herz aufgehen lässt. Aber im Jahr 1990 war das ja alles noch nicht so wie heute.
Ja, also man muss gestehen, wir sind 91 zuerst nach Rügen gegangen, ab 92 auf der Insel Usedom. Da war Ende August, da war Totenstille auf den Straßen. Und wenn man sich die Zahlen vor Augen hielt, wie noch 2 Jahre zuvor durch den FDGB-Tourismus, durch den Fährendienst, was dort noch an Menschenmassen gewesen ist, war das schon erschreckend. Also man brauchte viel Visionen, man brauchte viel Leidenschaft, um sich vorstellen zu können, was in den nächsten Jahren gemeinsam aufgebaut werden könnte. Ich gebe zu, die ersten Gespräche mit den Banken waren echt problematisch, weil die selber nicht dran glaubten. Aber wir haben Banken überzeugen können, die unseren Weg begleitet haben. Wir haben Mitarbeiter finden können, mit denen wir gemeinsam diesen Weg begangen sind. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was aus dieser Landschaft geworden ist, ich muss gestehen, die Inseln, Rügen, Usedom, Fischlandars, wenn es blühende Landschaften gibt in den neuen Bundesländern, gehören die auf alle Fälle mit dazu.
Da müssen wir unterscheiden zwischen der Hardware und der Software. Also wir hatten damals ja die Situation, gerade eben auch auf Usedom, es gab viele Düsseldorfer Zahnärzte, die sich da billig eingekauft hatten und ein bisschen investiert hatten, haben es ganz schön hergerichtet. Aber das ist ja nicht nachhaltig, um wirklich diesen Erfolg zu begründen, den die Seetel-Gruppe heute hat.
Ja, es ist eine kuriose Zeit gewesen, auch eine Zeit der Spekulanten. Ich will das nicht irgendwie auf irgendwelche Düsseldorfer noch runterbrechen, aber ich glaube, wir haben für uns als Familie ein tolles Zeitfenster gehabt. Ich war gerade in der Lage, ich war noch nicht beruflich etabliert. Der Senior, die Visionen, wirtschaftlich unabhängig. Wir konnten einfach uns ein paar Jahre erlauben, mal so eine Zeit auszunutzen, um was zu entwickeln. Viele Leute, und ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, die dann selbst schon ein gut gehendes Geschäft in alten Bundesländern hatten und parallel was in den neuen aufgebaut haben, sind aufgrund ihrer Strukturen in Situationen reingekommen, die sie vielleicht vorher auch nicht vorher gesehen haben. Also ich will nicht alles schlecht tun, aber es gab natürlich auch ein paar ganz illustre Spekulanten dabei. Wenn man darüber Bücher schreiben würde, das reicht für jeden Samstagabend Primetime. Kuriose Sachen. Man lächelt im Nachhinein drüber, aber sowas gehört wahrscheinlich zu jeder Zeit mit dazu.
Mussten Sie ja auf Usedom vor allem bei Null anfangen, was den Service angeht. Also es war zwar immer eine Situation, auch schon in der DDR, dass im Sommer eben jedes Bett zweimal vermietet werden konnte, aber man musste sich nicht besonders anstrengen. Man musste den Gast jetzt nicht bezirzen, dass er unbedingt wiederkommt und Geld freiwillig ausgibt. Wie haben Sie das geschafft, da die Menschen zu begeistern, die Menschen anzulernen?
Also ich muss gestehen, ich habe eine schöne Anekdote, die ich dir immer gerne erzähle. Im 3-Sterne, einfach im 4-Sterne-Bereich, war das kein Problem. Die Mitarbeiter waren so leidenschaftlich, das funktionierte. Als wir den Ahlbeckhof als 5-Sterne-Objekt aufmachten, hatten wir so ein Best-of gemacht. Das heißt, aus jedem Objekt so die besten Mitarbeiter genommen. Und da gab es eine schöne Anekdote. Da kam so 6 Wochen nach der Öffnung ein Anwalt, der hat mir später geschrieben und sagte, Herr Steinhoff, ich habe Ihr Haus gesehen. Ich war von der Fassade, von dem Ambiente so angetan. Ich sagte zu meiner Frau, wir gehen dort sofort essen. Schrieb, er war nicht ganz dem Equipment, der Ausstattung entsprechend gekleidet, aber er war fasziniert von dem Besteck, von dem Eindecken. Und dann fragte ihn die Service-Mitarbeiterin, ob er denn wissen würde, wofür das ganze Besteck wäre. Ich guckte, so schrieb er, etwas verdutzt, aber dachte, das wäre ein Witz gewesen. Als dann das Gespräch von ihm kam, wir möchten gerne das große Chateaubriand, möchten eine schöne Weinempfehlung, sagte, ja, wir haben weiße, wir haben rote und wir haben auch Rosés. Auf seine Nachfrage, könnte man das etwas präzisieren? Sagt sie, ja, also alle Gebiete kennst du nicht, aber ein paar Franzosen sind auch dabei. Man stellte fest, so schrieb er, das steigerte sich unbewusst in eine Situation rein, wo wir nicht mehr wussten, ist das Spaß oder ist das vielleicht doch eine leichte Überforderung? Und so passierte zum Schluss eins. Er bekam eine Rechnung über 168,80 Mark, damals noch D-Mark-Preise, und legte 2 100-Mark-Scheine mit den Worten auf 20 zurück. Die Mitarbeiterin nahm den Teller und brachte dann leicht mit einem verzerrten Gesicht den Teller mit Wechselgeld wieder zurück und bis auf 20 Pfennig hat sie alles wieder zurückgegeben. Warum sage ich das? Man stellt fest, dass das Verständnis füreinander ein Prozess ist, dafür brauchte man Jahre. Denn die Kommunikation, die Wertschätzung, die Erfahrung, die gerade die Gäste in diesem Marktsegment hatten, international, heute New York, morgen Mailand, morgen Usedom, das war für viele Mitarbeiter eine Herausforderung und wir sahen unsere Chance in die jungen Mitarbeiter, die wir gesagt haben, unter Anleitung von Profis aus den alten Bundesländern anlernen, weiterbilden und das ist sicher eines unserer Geheimrezepte gewesen. Wir konnten die Leute dazu so begeistern, so motivieren, dass die momentan einen exzellenten Job machen.
Thank you. heute haben wir die Situation, dass so viele bei Ihnen arbeiten wollen, dass Sie sogar ein Casting machen können für die Auszubildenden. Wer wird der Superlehrling?
Ja, es ist ganz verrückt. Um auch zu zeigen, offen zu zeigen, dass die Branche Spaß macht, durchlaufen die Interessenten einfach vollkommen unverbindlich 10 Stationen aus unserer Branche. Betten machen, Tisch eindecken zum 10-jährigen Hochzeitstag. Und so gibt es viele Sachen. Warenkunde in der Küche. Mit einem Sternekoch wird das entsprechend vorbereitet. Und da erkennen wir Potenziale bei den jungen Leuten. Wir brauchen gar keine Zeugnisse. Und da sieht man aus Gesprächen, Verkaufsgesprächen, dass bestimmte Leute gar nicht irgendwie im Backoffice oder in der Küche arbeiten sollen, sondern müssen raus an den Gast. Und ich glaube, diese Leidenschaft, die können wir durch so ein Casting hervorragend rüberbringen. Wir kriegen eine super Resonanz und jeder kann was gewinnen. Einen Ausbildungsplatz und der Beste gewinnt sogar eine Reise in unser Hotel nach Spanien für eine Woche für 2 Personen.
Leidenschaft haben Sie gerade erwähnt. Kann man jetzt sagen, Leidenschaft für Sie das Wichtigste überhaupt, was man heute mitbringen muss für diese Branche?
Wir haben im letzten Jahr uns als Familie mit dem Thema Unternehmenswert auseinandergesetzt. Und ich war angenehm überrascht, dass die Deckungsgleichheit der Familie auf 98% identisch ist. Der Begriff Leidenschaft war nicht dabei, nicht primär, weil er bei uns in dem Thema Liebe mit eingegangen ist. Das heißt, wir machen etwas Leidenschaft, aber sind vielleicht in einigen Punkten noch etwas filigraner, etwas umfassender. Und Liebe ist eines unter wesentlichsten Unternehmenswerte. Zum Zweiten das Thema Respekt. Dazu gehört auch das Thema Verantwortung mit dazu. Und zum Dritten Sinn. Sinn in der Form natürlich, dass man alles hinterfragt, aber auch Sinn, und das passt perfekt zu unserer Branche, in Form der Sinnesorgane, der Wahrnehmung, geschmacklich sehen, riechen, schmecken, hören. Und ich glaube, das passt sehr gut und das ist auch ganz wesentlich, dass wir uns daran orientieren und da ist die Leidenschaft schon mit implementiert.
Zumindest haben Sie es geschafft, dass Sie eine der Leuchtturmprojekte in Mecklenburg-Vorpommern sind. Selbst der Ministerpräsident ist heute extra angereist, um die Laudatio zu halten. Werden Sie von der Politik wirklich so unterstützt, wie Sie es haben möchten? Nicht Sie jetzt persönlich, sondern wie die Branche es braucht? Oder ist das doch so ein bisschen, wie man es oft feststellt bei Politikern, jeder möchte gerne mitreden, jeder möchte gerne was sagen und sagt, ich bin qualifiziert, ich bin ja Hotelgast seit vielen Jahren.
Ich möchte eine Lanze für Mecklenburg-Vorpommern brechen. Das ist vollkommen.
Müssen Sie jetzt auch.
Das ist vollkommen unabhängig von der politischen Couleur, sondern ich kann wirklich bestätigen, dass alle dort für die Branche brechen, weil die auch wissen, wir leben maßgeblich mit davon. Eines der wichtigsten Säulen der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist der Tourismus. Auf Bundesebene sehe ich das ein bisschen anders. Auch wenn der DEHOGA, die IAA dort einen unglaublichen Job machen, aber die Wertschätzung unserer Branche, wir drücken es diplomatisch aus, hat noch ein Riesenpotenzial. Das Verständnis, und das sehen wir auch bei vielen aktuellen Gesetzgebungen, ist so weltfremd teilweise, wo man unterstellt, es ist ein gutes Ansinnen, aber die Umsetzung ist so realitätsfremd, es wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass einige Leute mal in unsere Branche ein bisschen anders reingucken, nicht vom Restaurantplatz aus und nicht vom Bett aus, sondern einfach mal einen Einblick bekommen, mit welcher Leidenschaft man welche Jobs in unserer Branche wirklich wie wahrnimmt.
Dann haben Sie ja schon das Casting, jetzt können Sie demnächst Undercover-Boss spielen und lassen einen Politiker ein, sich zu verkleiden und bei ihm Doorman zu sein. Jetzt könnte man vorstellen, sich der Rolf Selige, der setzt sich in seinen Strandkorb, trinkt ein Gläschen Perlwein und guckt in den Sonnenuntergang, wenn er sich entspannen will. Und was lese ich? Hoffentlich habe ich richtig gelesen. Sie wandern aber nicht in die Weite, sondern in die Höhe. Sie sind auf den Kilimanjaro gestiegen.
Ja, es gibt so ein paar Träume. Ich habe 1987 ein paar Monate auch in Tansania gearbeitet, um das andere in der Welt auch kennenzulernen. Tolle Leute kennengelernt, die eine Zufriedenheit haben, die wir vielleicht gar nicht mehr in Europa richtig wahrnehmen. Dass man mit vielen Kleinigkeiten, wie der von mir wirklich wertgeschätzte Horst Schulz heute, ebenfalls Preisträger für den Sonderpreis, auch so rüberbrachte. Die Zufriedenheit ist sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir dann geschworen, es gibt so ein paar Ziele im Leben, die ich gerne machen möchte, neben meiner normalen Leidenschaft für Motorradfahren und Sonstiges, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach mal so ein persönliches Ziel erreichen. Und ich habe dann mit einer, ja, man muss mit einer semi-professionellen Gruppe erst eine Mountainbike-Tour um den Kilimanjaro herum gemacht für eine Woche, bei den unterschiedlichen Höhen und Temperaturen. Und anschließend sind wir dann hochgegangen. Ist eines meiner Erfahrungen fürs ganze Leben, das bleibt hängen. A, die persönliche Wahrnehmung der ganzen Umgebung, der Natur bis zum. Und B, das sind auch schon Ziele, die sehr weit in das Innere einblicken lassen. Und ich muss gestehen, ich habe da als Konsequenz schon das nächste Ziel für die nächsten 5 Jahre genommen.
Und das wäre?
Das bleibt ein Vertrauen, aber ich sage auch, es geht hoch. es wird eine längere Tour und wenn man die liest, sagt man, das geht eigentlich nicht. Aber ich weiß, Profis haben das gemacht. Man muss sich dafür 1-2 Jahre vorbereiten. Aber alleine die Leidenschaft für so ein Ziel, zu kämpfen, zu arbeiten, spricht schon dafür, dass sich das Engagement lohnt. Und ich werde es sicherlich machen. Und da werde ich Sie auch informieren.
Der Mann mit Zielen. Herzlichen Glückwunsch zum tollen Titel.
Dankeschön.
Sie kennen sicher auch das Gefühl, es gibt Hoteliers, die sind magische Menschenfänger. Sie schaffen es, die Herzlichkeit des Willkommens so zu perfektionieren, dass jeder sich besonders fühlt, wie ein Star. Eben nicht durch formelhafte Freundlichkeit und einstudiertes Lächeln, sondern durch den festen Willen, den Gast so zufriedenzustellen, dass die Rückkehr gewiss ist. Die idealen Gastgeber. Die nebenbei auch fast vergessen lassen, dass es das Hotelparadies selbstredend nicht zum Nulltarif gibt. So ein Host auf höchstem Niveau ist Horst Schulze, der Erfinder sozusagen von Ritz-Carlton. Er hat mit seiner Gruppe, die er mittlerweile verlassen hat, Maßstäbe gesetzt für Hospitality, nebenbei fast alle möglichen Auszeichnungen gewonnen. Mittlerweile wirkt er noch eine Klasse höher im Luxus in seiner Capella-Gruppe, wo dem Personal ein Nein als Unwort eingebläut wird. Horst Schulze wurde jetzt auf dem Deutschen Hotelkongress für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ich führte anschließend mit ihm ein bemerkenswertes Gespräch.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Horst Schulze, Sie sind mal bezeichnet worden als Jahrhundert-Hotelier. Wow, das ist ja sozusagen der Michael Jackson der Gastgeber. Was haben Sie denn dabei empfunden?
Ja, naja, das, so alt bin ich aber noch nicht. Ich bin ja ziemlich alt schon, aber noch nicht so alt. Naja, ich bin wegen meiner Gründung von Ritz-Carlton und das Aufbauen dieser Marke, die wurde sehr bekannt wurde, da bin ich natürlich mit verwickelt und ich bin, Gott sei Dank, haben die Arbeit, die Arbeiter, alle Angestellten, gute Arbeit geleistet in Ritz-Carlton und daher der Name, der so irgendwie bekannt wurde.
Sie haben ja einen Spruch geprägt, der wirklich wegweisend ist für die ganze Branche, der das Bonmot schlechthin ist. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen.
Ja, und das Interessante ist, der Spruch ist mit mir, seit ich 15 Jahre alt war. Und zwar habe ich damals, musste ich einen Aufsatz schreiben für die Hotelberufsschule und überlegt, was ich da schreibe. Und da habe ich gesagt, ich schreibe über meinen Oberkellner, ein Zeitler damals. Und zwar wurde mir damals gesagt, wie ich da anfing im Hotel. Wir, meine Eltern, könnten nie dahin gehen. Nur wichtige Leute, nur wichtige Gäste sind da. Die sind wichtig, aber wir. Und der Generaldirektor hat mir auch gesagt, nicht eifersüchtig werden, sondern die Gäste sind sehr wichtig. Wir sind hier, um die zu bedienen. Na, wie ich dann nach 1,5 Jahren dann den Geschichte schrieb über meinen Beruf jetzt, dachte ich, schreibe über meinen Oberkellner. Denn er war eigentlich der Wichtigste im Raum. Wichtiger wie die Gäste, in den Augen von den Gästen. Warum? Denn er war, was er gemacht hat, war einfach ausgezeichnet. Er hat Klasse geleistet. Er wäre nie in den Raum gekommen, wenn er nicht hundertprozentig ausgesehen hätte. Und die Gäste waren stolz, wenn er zu ihrem Tisch kam. Da wurde mir bewusst, wenn wir die Arbeit richtig leisten, egal was unsere Arbeit ist, dann werden wir anerkannt von allen. Und dann sind wir auch Damen und Herren. Und das hat mich dann eingeführt und das habe ich natürlich als Motto gemacht für Ritz-Carlton, darum wurde es bekannt.
Bis heute hat man ja das Gefühl, wenn man in Design-Hotels kommt, ja, dass das Personal wirklich denkt, sie sind wichtiger als die Gäste.
Ja, das darf natürlich nicht vorkommen. Die Angestellten dürfen aber nicht vergessen, wir sind da für die Gäste. Aber um anerkannt zu werden für Exzellenz, für etwas Gutes, für wirklich anerkannt von den Gästen und von allen, müssen wir Gutes leisten, eben gute Dienstleistung leisten. Sonst sind wir wirklich nicht Damen und Herren. Wir sind gut, was wir tun für die Damen und Herren. Dann sind wir Damen und Herren.
Dann gab es natürlich nicht nur diesen Spruch, sondern auch eine kleine Fibel, die 10 Gebote, die jeder Mitarbeiter mit sich herum, oder 24 sogar. Glauben Sie wirklich, dass die alle befolgt wurden immer?
Oh, hundertprozentig, ja. Denn wir haben die nicht einmal denen gegeben zum Lesen, denn jeder hat diese Gebote ins Herz genommen. Denn wir haben die richtig erklärt. Wir haben ein Gebot jeden Tag wiederholt. Alle 24 Stunden mussten sie wieder einem wiederholen, wurde es wieder erklärt. Ich ging auch zur Erklärung jeden Tag. Und ich mache das noch immer in meiner neuen Gesellschaft.
Wenn man Sie so reden hört, dann merkt man, das Geheimnis eines guten Hotels liegt jetzt nicht darin, dass es goldene Wasserhähne hat oder sonst wie perfekt ausgestattet ist, sondern der Mensch macht es aus, der dazu führt, dass jemand sagt, da komme ich wieder zurück.
Ja, hören Sie mal, ich bekomme Tausende und Tausende von Guest-Comments, von Gästen, die schreiben und so weiter. Die erwähnen nie die Kronleuchter oder das Marmor. Die erwähnen die Angestellten, die nett waren. Und wir haben auch keine Namensschilder in unseren Hotels. Und trotzdem kennen die den Namen von den Angestellten. Das ist diese Verbindung von Menschen. Die Menschenmomente, die gehen in Erinnerung. Nicht der Hahn, der aus Gold ist oder was immer der ist.
Wenn Sie jetzt so aus Ihrer ganzen Erfahrung der vielen Jahrzehnte einem jungen Menschen raten müssten, komm in die Hotellerie, fällt Ihnen das leicht angesichts der Arbeitszeiten und der doch oft bescheidenen Löhne?
Ja, die Löhne sind bescheiden, aber die Möglichkeiten, eine Karriere zu machen, ist höher wie in jeder anderen Branche. Die Möglichkeit, sie leben und arbeiten in einer Umgebung, wo andere viel für bezahlen, da zu sein. Es ist eine herrliche Industrie, eine Industrie, die weltweit ist, eine Industrie, in der man arbeiten kann und morgen vielleicht oder nächstes Jahr oder zwei Jahren in Asien arbeiten und so weiter. Dass diese Möglichkeiten bestehen in unserer Industrie, ist eine herrliche Industrie. Ich habe keinen Tag bereut nach 60 Jahren.
Und sind Sie ja wirklich, Sie haben es gerade am Anfang gesagt, Sie sind ja quasi Mr. Ritz-Carlton gewesen. Diese ganze wunderbare Hotelgruppe war mit Ihnen und Ihren Visionen verknüpft. Dann im Jahr 2000 sind Sie dann ausgeschieden. War das wirklich wie ein Kind zu verlieren?
Ja, es war. Und ist auch heute noch ein bisschen Schmerzen drin. Aber das Bild war gemalt. Es war fertig. Jetzt, ob ich jetzt 55 oder 56 Hotels habe, da war keine Kreation mehr drin. Ich wollte noch einmal kreieren. Kleine Gesellschaft mit sagenhaft guten Sachen und so weiter. Und eigentlich wollte ich zuerst aufhören. Ich habe aber das Wochenende danach, habe ich mir überlegt, ich will noch mal was machen. Weggehen war schmerzhaft und trotzdem, es war gut, es war richtig. Es war der richtige Moment. Es war übrigens 2002.
Können Sie denn heute überhaupt noch in einen Ritz-Carlton gehen oder blutet dann das Herz?
Ja, manchmal, wenn ich in einen Ritz-Carlton gehe, tut es weh und manchmal fühle ich mich wie zu Hause. In manchen fühle ich mich wie zu Hause und in anderen nicht so. Aber ich trotzdem, es tut weh dann, wenn es nicht alles richtig ist. Es ist immer noch mein Baby. Ich habe Geburt gegeben zu dieser Sache und die Geburtswehen sind noch immer da.
Dann haben Sie ja gesagt, wir hätten ja nach Hause gehen können. Sie hätten an Ihr wunderschönes Haus nach Winningen an der Mosel gehen können, wo Sie herkommen. Sie haben das ganze Leben lang, sind Sie durch die Länder, durch die Nationen, durch die Kontinente gereist. Ich glaube, 10 Millionen Kilometer, 10 Millionen Flugmeilen, mehr noch wahrscheinlich. Ja, warum setzen Sie sich nicht einfach zur Ruhe und sagen, jetzt gehe ich mal als Gast in die Hotels?
Ja, ich bin Gast. Ich bin auch oft Gast. Leider zu viel Gast in Hotels. Ja, wie ich gesagt habe, man muss immer eine Vision haben, man muss eine Vision verfolgen, man muss etwas kreieren. Und etwas Klassisches, ich glaube persönlich, dass die Zufriedenheit, Happiness, was Happiness genannt wird, nicht Spaß, not fun, nicht Spaß, sondern Happiness, ist verbunden zu sein, etwas Gutes zu erschaffen.
dieses Gute, was Sie erschaffen wollten, Ritz-Carlton war schon Luxus und jetzt sagen Sie, jetzt kommt noch eine Schippe obendrauf, Capella Hotels. Wie kann man Luxus noch steigern?
Ja, naja, man kann es, ist ganz klar, aber auch der Markt hat sich geändert. Der Luxusmarkt hat sich geändert und darum machen wir natürlich, um noch bessere Leistung zu bringen, machen wir nur kleine Hotels, bis zu 100 Zimmer. Nicht die 300, 400 Zimmer, die wir hatten und mit Gruppen und so weiter. Darum so, dass wir uns auf den Einzelnen konzentrieren können. Der wirkliche Luxus tut heute, im Gegensatz zu 35 Jahren oder so, 30, 35 Jahren, der Luxus war viel Kronleuchter und Marmor und all die Sachen und teure Sachen. Heute ist der wirkliche Luxus natürlich eine gute Umgebung, aber die Konzentration auf den Wunsch des Einzelnen. Und darauf konzentrieren wir uns. Und das ist der wirkliche Luxus heute.
Also Hallo Popöchen wird hinterhergetragen.
Ja. Wir zum Beispiel, wenn Sie eine Reservation machen mit uns, rufen wir Sie zurück und sagen, was möchten Sie erleben? Haben Sie vielleicht eine Diät, die Sie brauchen oder Allergie? Es wird ganz auf Sie sich konzentriert, auf den Gast. Zum Beispiel haben wir keinen Checkout. Zeiten oder Check-in-Zeiten. Sie kommen, wenn Sie anwohnen, haben wir ein Zimmer. Wenn Sie ein bisschen länger bleiben bis zum Abend, ist das auch in Ordnung. Denn Sie bestimmen, der Gast bestimmt, was passiert, nicht wir.
Aber das hat ja natürlich auch irgendwie Erfolg. Ich habe gelesen, das Hotel, was Sie in Mexiko haben, hat eine Durchschnittsrate von $800. Da würden ja andere von träumen.
Eigentlich ein bisschen mehr. Ein bisschen über 1000 Durchschnittsrate. Aber das und wir haben eine Belegung über 80%. Und wir haben über 90% der Gäste sagen, sie wollen zurückkommen. Wir messen das jeden Monat. Sie wollen zurückkommen und wollen uns empfehlen. Wir messen das von 1 bis 10. 1 überhaupt nicht, 10, 100%. Wir zählen nur 9 und 10. Und über 90% sagen, wir wollen zurückkommen, wir wollen euch empfehlen. Denn diese Erfahrung, Weihnachtswoche hatten wir eine Durchschnittsrate von $2,600.
Pro Tag.
Pro Tag, ja. Aber am 1. Februar hatten 75% schon für nächstes Jahr gebucht.
Ach, da kann man ja neidisch werden als Hotelier. Und trotzdem gibt es dann so kleine, trübe Flecken. Wenn man denkt, zum Beispiel das wunderschöne Schlösschen am Wörthersee, was ja auch sozusagen die Keimzelle der Capella-Gruppe sein sollte, ist es heute nicht mehr. Ja, und das in Österreich bei diesen doch sprichwörtlichen Gastgebern.
Ja, hören Sie. Verzeihung, da muss ich aber lachen. Das ist lustig. Aber naja, wenn ich zurückschaue, da waren viele Fehler. Viele Fehler. Ich habe 14 Ritz-Carlton verloren. Und trotzdem aufgehört, wie wir über 50 hatten. Nein, das geht. Wenn jemand in der Arbeit oder in unserer Branche arbeitet und hat noch keine Probleme gehabt, dann hat er noch nie in der Branche gearbeitet. Ganz einfach. Ich habe das verloren. Ich weiß auch heute, ich passe auf keine super Saisonbetriebe. Und man muss eben hinkommen können. Nicht nur ein Flugzeug am Tag und so weiter und so weiter. Das sind so Sachen, die ich nicht genau berechnet habe. Und ich habe früher in der Branche gearbeitet, in der Saison in der Schweiz. Da waren die Reservationen, die Menschen kamen. Heute haben die Reservationen, dann rufen sie dass sie am Donnerstag reinkommen, dann gucken sie am Mittwoch für das Wetterbericht und Wetter nicht gut ist, dann stagnieren sie. So, eine ganz andere Sache. Da, so ein Saisonbetrieb. Eine andere sind vielleicht damit erfolgreich. Ich würde es nicht mehr machen. Ich habe was gelernt. Man hört nicht auf zu lernen, egal wie alt wir sind.
Aber wenn Sie doch so viel gelernt haben in diesen ganzen Jahren, wenn Sie jetzt so mal so als Grandfather der Hotellerie, als jetzt auch noch mal fürs Lebenswerk ausgezeichnet, obwohl das Lebenswerk noch nicht zu Ende ist, wenn Sie jetzt der Branche einen Tipp geben, wohin geht die Reise in der Hotellerie?
Ja, es ist natürlich unwahrscheinlich spannend im Moment. Hören Sie, übrigens, ich mache nicht immer weiter. Ich höre langsam auf und fange vielleicht nochmal von vorne an. Aber die Tatsache ist, es ist spannender wie je zuvor. Die Belegung in Hotels, insbesondere in der hohen Branche, ist ganz hoch. Denn neue Märkte kommen rein. Man muss sich vorstellen, ich war vor 10 Jahren in einem Vortrag in New York. Da haben wir gesagt, die Luxusbranche ist am Ende. Ich dachte, was für Idioten sind das denn? Denn die Chinesen fangen an zu reisen. Und heute sind 100 Millionen Chinesen reisen außerhalb. Ich habe in Bali in zwei Hotels. Eins war mal ein Ritz-Carlton. Ich habe das als Ritz-Carlton geführt. Heute ist es mein Hotel. Aber damals war kein einziger Chinese vom Mainland China da. Aber heute sind 22% der Belegung sind Chinesen. So, neue Märkte, Inder, auch Indonesier reisen, werden heute reich und reisen. Und wohin gehen die, welche reisen zuerst? Der hohe Markt. So, es ist spannend, was heute passiert. Aber, spannend zur gleichen Zeit, wir müssen uns diesem Gast anpassen. Wir müssen verstehen, dass die haben ein paar andere Wünsche, ein paar andere Gedanken, sich damit anzupassen und weiterzulernen und die Gastfreundlichkeit mehr global zu machen in unserem lokalen Hotel. Und wir müssen verstehen als Hotelleute hier zum Beispiel in Deutschland, der Gast, der bei uns im Hotel in Düsseldorf steht, wohnt vielleicht ein Japaner, vielleicht ein Chinese, die gehen zurück und denen ihre Gedanke, denn ihre Auffassung von Deutschland ist, was sie bei uns gesehen haben. Das sind Verantwortungen, die wir haben. Das ist spannend. Wir müssen uns aber diesen Verantwortungen bewusst sein. Aber es ist eine ganz spannende Sache.
Jeder Besucher von Warnemünde läuft am Hotel Hübner vorbei. Das ist zwangsläufig so. Schließlich liegt es direkt an der Strandpromenade. Aber es hat ein kleines Schicksal. Das teilt es übrigens auch mit der Hohen Düne, dem Luxusresort jenseits des Stroms. Wenn man nach Hotel und Warnemünde fragt, wird ziemlich sicher die Antwort Neptun kommen. Zu sehr hat sich dieses in den 70er Jahren erbaute Hochhaus am Strand als Landmark etabliert. Natürlich auch als gute Adresse, daran lässt sich nichts schmälern. Das Hübner liegt nun buchstäblich im Schatten des weißen Nachbarn. Dabei war es schon weit über 100 Jahre eine der besten Adressen Warnemündes, als die Schweden den ersten Ziegel für das Neptun setzten. Von Tradition allein kann natürlich kein Hotel leben. Und das Hübner von heute hat baulich auch nichts mehr gemein mit dem Logierbetrieb, der 1853 hier aufmachte. Aber die Jahre verpflichten. Darüber spreche ich jetzt mit Dietmar Karl, dem Direktor, der das Hübner seit der Neuentstehung leitet.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt.
Lieber Dietmar Karl, jetzt bin ich hier auf dieser wunderschönen Promenade von Warnemünde flaniert. Ich muss zugeben, also Warnemünde ist für mich einer der schönsten Orte überhaupt an der Ostseeküste und bin bei Ihrem Hotel vorbeigekommen, dem Strandhotel Hübner. Und auch wenn Sie mich jetzt schlagen, von außen sage ich, oh, ja, nett, modernes Haus, ein Hotel ist ein Hotel, ist ein Hotel. Aber, ja, dann haben Sie mich überrascht. Seit 160 Jahren gibt es dieses Hotel Hübner, also mehr als 160 Jahre, wenn man ganz genau ist. 1853 hat der Hübner angefangen und alle haben ihn für bekloppt gehalten. War Warnemünde damals so langweilig?
Nein, ich glaube nicht, dass es so langweilig war, aber der Standort selber war wirklich sehr sandig im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat man dann gesagt, dass der alte Hübner, und ich kann jetzt nicht so den Plattbereich, aber dass der alte Hübner sein Geld im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand setzt. Und man hat eigentlich darüber nachgedacht, dass der Standort, was die Materialien im Untergrund betrifft, nicht für ein Hotel geeignet ist, aber gar nicht so, dass der Standort nicht für den Tourismus geeignet ist. Das ist er nämlich schon, das haben wir schon in den frühen 1857, 58, 59 bewiesen. Auch in den späteren Jahren war dieses Hotel und Pension Hübner immer erfolgreich am Markt, immer bekannter in Bereich, ich sage mal Mecklenburg und vor allen Dingen im Bereich Berlin dann später, und ist bis zum heutigen Tage eigentlich erfolgreich am Markt geblieben. Klar, mit neuem Outlook, Sie sagen, das Hotel kann es überall geben. Wir haben uns ja was am Bau gedacht. Das ist so eine Bugspitze, die Ihnen da entgegenkommt. Und
hätte ich mir es nicht für möglich gehalten. Aber es sieht schön aus, gar keine Frage. Aber wenn wir uns noch mal ein bisschen zurück fantasieren, weil es ist immer interessant, wie Tourismus sich so entwickelt. Also 1853 schlag mich tot die Jahre drauf. War das dann was ganz Exklusives, als die Leute herkamen und der Hübner hatte hier eine Residenz gehabt, wo man dann mit ganz großem Komfort jetzt dann auch seine Zehenspitze in den Sand und ins Wasser stecken konnte? Oder wie war das damals?
Na, ich denke mal, Sie sprechen, wenn Sie auch 160 Jahre zurückblicken, schon von Komfort ohne Gleichen. Aber also immerhin gab es da irgendwo sowas wie einen WC-Bereich und es gab sogar nachher Licht in den einzelnen Bereichen. Das würden wir vielleicht heute nicht mehr unbedingt als Komfort bezeichnen. Aber ich denke mal, in den damaligen Jahren war die Familie Hübner sehr, sehr fortschrittlich und zukunftsorientiert. Und alles, was neu auf den Markt kam, klar, hier haben die Gäste auch am Anfang mit der Kerze gesessen. Aber alles, was neu auf den Markt kam, wurde in diesem alten Hübner immer wieder umgesetzt. Und es ist wie heute. Heute brauchen Sie WLAN. Früher brauchten Sie Licht oder eine Toilette auf dem Gang. Und früher war das halt Licht und Toilette auf dem Gang und heute ist das WLAN. Also wir halten halt mit der Zeit mit und wir erfinden uns immer wieder neu. Und das hat der alte Hübner schon 1853 angefangen und wir versuchen es in seinem Namen weiter fortzuführen. Und ich glaube, es ist eine ganz spannende Sache.
Muss man auch sagen, 1853 war ja auch nicht der Beginn des Tourismus hier, denn 1828, der erste Strandkorb der Welt, der stand hier direkt vor Ihrer Haustür. War zwar nicht von Ihnen, aber zumindest man wusste schon, was man sich hier leisten kann oben.
Das ist richtig. Ich habe einmal gehört, da will ich jetzt aber nicht Blasphemie betreiben, dass dieser Strandkorb doch nicht aus Warnemünde kam, der erste, aber das ist auch mein Wissensstand. Er ist hier entstanden und mittlerweile ja so weit fortgeschritten, dass Warnemünde ja im Sommer blüht mit diesen Strandkörben. Ist natürlich auch eine Tradition, die ja aufrechterhalten wird am Strand. Es ist immer wieder toll, an der Ostsee in einem Strandkorb zu sitzen und diese Winde, die hier natürlich ganz anders herrschen als anderswo, um in diesem Strandkorb dann doch zu genießen zu können. Die fliegen an einem vorbei. Das ist halt einfach ein schönes Etwas, was zu Warnemünde gehört, wie der Dorsch in die Ostsee.
Nun ist es ja heute so, wenn man nach Warnemünde kommt, das erste, was einem ins Auge fällt, ist Ihr liebwerter Konkurrent, das Neptun, weil man es von Weitem schon sieht und auch von Nahen nicht übersehen kann. War das eigentlich damals, als das Hübner so seine Hochzeit hatte, nicht, dass sie es heute nicht haben, aber damals, als sie sozusagen hier so singulär der Platzhirsch waren, kann man sagen, da war auch nur das Hübner und sonst nichts in der Kategorie oder war Warnemünde dann doch in den späten 1800 und frühen 1900er Jahren doch schon so mondän, dass es da viele in Anführungszeichen Grand Hotels gab?
Nein, also hier vor Ort sicherlich war das Hübner der Platzhirsch, ganz eindeutig. Wir hatten auch keine großen Konkurrenten. Das Hotel am Leuchtturm gab es übrigens damals dann auch schon. Aber das Hotel Hübner oder Hotel und Pension Hübner war einfach der Leuchtturm, den wir hier hatten. Und als das Hotel Neptun auf den Markt kam, waren wir ja, oder war die Region oder war das Land ja schon politisch ganz anders aufgestellt. Und das Neptun war eine ganz andere Marke, die auf den Markt kam. Da hatten wir aber schon eine Geschichte hinter uns, die das Neptun in ihrem ganzen Leben ja nicht aufholen wird können. Nichtsdestotrotz sage ich, beide Häuser gehören an diesen Standort und beide haben ihre sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Und ich möchte meine hier im Hotel Hübner nicht missen. Ich finde sie nach wie vor hochgradig interessant.
Na gut, gerade als das Hotel Neptun gebaut wurde in den 70er Jahren, da war natürlich das Hübner, ich sag mal, auf dem Tiefpunkt. Es wurde nach dem Krieg, wurde es erstmal, glaube ich, von den Russen als Offiziersheim genutzt und dann nachher von der DDR als volkseigener Beköstigungsbetrieb, wahrscheinlich mit Hunderten von Tagesgästen jeden Tag, aber ziemlich heruntergewirtschaftet. Als es dann nach der Wende weiterging, da war es erstmal ein großer Schock für die Familie Hübner, als ihr altes Anwesen dann wieder betraten, oder?
Ja, das war ja dann nicht mehr Ihr Anwesen. Im Rahmen der Aktion Rose damals wurden ja DDR-Eigentum, Gastronomie-Eigentum stark enteignet und die Familie Hübner hatte auch das Pech, dass das Hotel Hübner enteignet wurde. Die Familie Hübner musste fliehen, ist über Berlin nach Hamburg geflohen und als dann die Wende kam, hat Peter Hübner, das ist so der Initiator, Vater von dem neuen Hotel Hübner, hat dann natürlich seine Ansprüche geltend gemacht. Es wurde ihm dann zugesprochen und er fand dann in Hamburger Freunden, Kollegen, in einem großen Hamburger Kreis auf jeden Fall genug Interessenten, die bereit waren, in dieses Objekt zu investieren. Und ja, 1996 entstand dann daraus das Strandhotel Hübner. Strand, weil am Strand, Hotel Hübner, die alte Geschichte. Peter Hübner war dann einer der vielen Eigentümer, die wir dann hatten. Wir haben mittlerweile 76 Eigentümer hier im Hotel, wozu immer noch die Familie Hübner gehört. Die Familie Hübner vertritt die Kommanditgesellschaft im Beirat. Also die Familie ist noch sehr, sehr, sehr eng mit dem Hotel verknüpft. Und es hat bestimmt auch eine ganz gewisse Tradition und auch eine Berechtigung, dass der Name Hübner immer noch oben auf dem Dach steht. Das gehört zur Geschichte dazu und mittlerweile befindet sich die Familie Hübner, ja, wir können jetzt schon auf die 6. Generation schauen und ich glaube, das wird auch weiter so bleiben.
Allein kann man sich natürlich keine Belegung kaufen, aber Belegung ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema heute, gerade in deutschen Ferienregionen, wo man ja normalerweise mit dem Wetter nicht dieses Glück hat, 365 Tage im Jahr schönstes Urlaubswetter zu haben. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie ist es denn jetzt hier in Warnemünde? Da gibt es natürlich auch Jahre voller Sonnenschein, Jahre voller Regen. Nein, Regen gibt es hier oben ganz selten. Wie läuft es denn heute?
Naja, wir haben schon Regenjahre gehabt, aber wir schauen jetzt öfter auf Sonnenjahre zurück. Also sicherlich war der Start auch für uns etwas schwieriger, als wir 1996 mit dem neuen Produkt auf den Markt gekommen sind. Wir haben sehr, sehr viel getan im Laufe der Jahre, haben also die Tradition früher fortgesetzt und haben weiter investiert und haben immer wieder Neues erfunden. Und bis wir 2005 dann auch noch einen wunderschönen Wellnessbereich aufs Dach setzen konnten, mit dem Schwimmbad und mit Saunabereichen und mit Ruhebereichen und mit einem Kardiostrecken und immer mit diesem Meerblick. Und heute sind wir mit dem Strandhotel und dem 2010 entstandenen Parkhotel Hübner sehr erfolgreich am Markt. Ich denke mal, dass wir mit über 80% Belegung aufs Jahr gesehen auch recht gut angenommen sind, gerade im Bereich Tourismus.
Ich kann mir vorstellen, es gibt wenig Hotels an der Küste, die jetzt aufs Jahr gerechnet über 80% Belegung sagen könnten.
Die Frage habe ich fast erwartet. Ich sage mal so, ich glaube, es gibt schon einige Hotels, die 80% und auch deutlich mehr haben. Aber ich glaube, dass wir hier vor Ort in Warnemünde sicherlich zu den führenden Häusern gehören, gerade was den Erfolg des Hotels als solchen betrifft.
Aber um das zu erzielen, wie gesagt, da reicht es jetzt nicht nur ein schmuckes Hotel zu haben. Sie haben es eben im Halbsatz so erwähnt. Wellness ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn man ein Ganzjahresprodukt sein möchte.
Definitiv, ohne Wenn und Aber. Ich denke mal, gehört mittlerweile in unserer Region dazu. Wir vermarkten uns auch sehr, sehr viel als Region im Bereich Wellness. Und von da aus gesehen sehe ich das auch als einen dieser Standpunkte. Man muss jedoch auch sagen, dass ein Hotel ist ja immer nur ein Gebäude. Wir haben Zimmer, wir haben Wellness, wir haben alle ein Telefon und einen Fernseher auf den Zimmern. Aber wir haben auch Menschen, die im Hotel arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das mit einbezogen wird. Ich glaube, dass es Hübner als solches ihren Erfolg oder seinen Erfolg den Mitarbeitern in erster Linie zu verdanken hat. Hier herrscht eine sehr persönliche, private Atmosphäre. Und natürlich, solche Erweiterungen wie dieser Wellnessbereich bringen dann den letzten Schwung oder den letzten Schub ins Haus. Aber auch aus Gästekommentaren und aus vielen Gesprächen mit Gästen hören wir immer wieder, dass es wirklich die Kollegen sind, die hier täglich für unsere Gäste da sind, die den wirklichen Erfolg der Familie Hübner oder der Geschichte der Hotel Hübners überhaupt ausmachen.
Gut, Lob an die Mitarbeiter ist immer schön. Wen dürfen die denn bemuttern? Ist das denn hier oben so? Man denkt ja immer, wenn man so durch Warnemünde flaniert, naja, da kann man ja auch gut hin, wenn die Rente schon naht. Oder kommen hier auch ein paar jüngere Leute bei Ihnen vorbei?
Also das mit der Rente ist nicht so verkehrt. Das denken viele, aber die kaufen sich dann hier ein Apartment oder ein Haus. Der Gästekreis in Warnemünde fängt mit den jungen Leuten an, die mit Kindern und Familie hier ankommen und ihren richtigen Urlaub machen, auch ihren Jahresurlaub machen. Und geht natürlich auch über das ältere Semester, in Anführungsstrichen, was hier wunderschöne Tage verbringen kann an der Ostsee. Vielleicht ist es ein Unterschied, wer kommt zur Hauptsaison und wer kommt zur Nebensaison. Da kann man vielleicht schon sagen, in der Hauptsaison sind es halt unsere Familien, die ihren Urlaub irgendwann im Sommer planen müssen. Und in der Nebensaison ist es vielleicht, Entschuldigung, auch der eine oder andere Gast, der seine Rente genießen darf.
Und der wird sich heute freuen, dass wahrscheinlich im Restaurant die Karte vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist, wie sie 1853 schon war. Nämlich da gab es Bouillon mit Reis, Rinderrouladen mit Kartoffelpüree und Ananaspudding mit Vanillesoße.
Ich muss sagen, Sie sind ganz ausgezeichnet informiert.
Ich habe mich ja schon vorher ein bisschen schlau gemacht in ganz geheimen Unterlagen.
Also unsere Karte ist vielleicht ein wenig größer geworden, aber das mit der Bouillon, na, das ist jetzt heute eine Bouillabaisse geworden. Aber es gibt es sicherlich alles noch auf der Karte. Natürlich auch, wie das Leben so spielt, einfach etwas erweitert worden im Gedanken und sicherlich auch etwas professioneller mittlerweile und auch dem heutigen Stand der Zeit angepasst und sicherlich auch etwas mehr an Auswahl vorhanden. Aber die Gastronomie als solches ist schon hochinteressante Gastronomie, sowohl im Strandhotel als auch im Parkhotel. Im Parkhotel haben wir ja unser Gutmannsdörfer neu auf den Markt gebracht mit einer ganz ausgezeichneten Wein-Auslese, sage ich einmal so, und mit Tapas und Flammkuchen, den Sie wirklich genießen können. Und unser Küchenchef dort, Herr Hagen, der macht ganz tolle Kreationen. Und Herr Heiland, unser Küchenchef hier im Strandhotel, ja, das ist ja der Küchendirektor mehr oder weniger von beiden Häusern, der ist sehr innovativ und ja, ich denke, man bringt beide Küchen in die richtige Richtung.
Eine Sache haben wir zumindest wunderbar. Heute ist es günstiger als vielleicht noch im Jahr 1923. Da hat nämlich ein Zimmer bei Ihnen, wie es lese ich hier gerade, 48.000 Mark gekostet.
Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich habe jetzt schon gedacht, Sie reden von 2,50 Mark, aber das wäre ja mal ein ordentlicher Preis. Ja, damals war das noch schön. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Müssen wir leider ein paar Nullen abziehen heutzutage. Nein.
Kriegen Sie denn den Durchschnittspreis durch? Das ist immer die Frage. Man hat zwar eine hohe Belegung, aber manchmal muss man auch am Preis was tun.
Sicherlich arbeiten wir am Preis, aber wir haben immer einen bestimmten Mindestpreis und unter den gehen wir nicht mehr. Irgendwann macht es keinem mehr Spaß und irgendwann rechnet es sich auch nicht mehr. Wir haben sicherlich saisonal unterschiedliche Preise, aber man sollte jetzt nicht als Gast annehmen, dass Sie ein Top-Produkt buchen und ein Top-Produkt zu einem nur ausschließlich Schnäppchen bekommen. Nein, also die Preise sind gesund und für beide Seiten gesund, sowohl für die Gastseite als auch für das Hotel, so dass wir sowohl von der Gastseite als auch von der Hotelseite aus Spaß haben. Und ich glaube, das brauchen wir auch alle, oder?
So, damit endet die Tour der 185. Ausgabe von Was mit Reisen, Ihrem touristischen Profi-Podcast. Heute ist Rosenmontag, von daher wäre ich nicht überrascht, wenn die meisten Zugriffe heute nicht gerade aus den Karnevalshochburgen kommen. Zum Glück sind die Gespräche aber zeitlos gut. Und spätestens am Aschermittwoch sind Kopf und Ohren ja wieder frei und bereit für gute Gedanken und kluge Worte. Und wenn nicht, naja, Sie wissen ja, egal wann und wo, es ist nur ein Klick. In diesem Sinn, machen Sie es gut.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!